Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, den Text, den wir heute hören wollen als Predigttext, ist das Evangelium für diese Woche, 17. Woche nach Trinitatis halt, steht im Matthäus-Evangelium im 15. Kapitel und wir wollen hören auf die Verse 21 bis 28. Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns für diesen Sonntag und die vor uns liegende Woche dieses wunderbare Evangelium. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir auf den Glauben dieser kanaanäischen Frau blicken dürfen, den du selbst als groß bezeichnet hast. Und wir wollen bitten, Herr, dass wir lernen können für unseren Glauben, was es heißt, großen Glauben zu haben, was man dafür tun muss. Und dass wir das verstehen, dass wir das begreifen, dass wir deine Stimme wahrnehmen in dieser Predigt, dazu brauchen wir dein Geleit und deine Führung durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber, Herr, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, eins der letzten Abenteuer, das Sie in Mitteleuropa erleben können, besteht darin, dass Sie zu IKEA fahren und sich dort einen Schrank kaufen. Den Schrank bringen Sie dann nach Hause und in Gegenwart Ihrer Frau, die Ihnen vorher erklärt hat, dass der Nachbar den in 20 Minuten aufgebaut hat, versuchen Sie dann, diesen Schrank aufzubauen. Die Dinger heißen dann irgendwie Bester oder Pax und Smastert. Dann packt man das alles aus, da gibt es auch so drei Beiblättchen halt, die vermeintlich alles erklären würden. Aber jeder, der schon mal so einen Schrank aufgebaut hat, der weiß, da ist man permanent nur am Scheitern halt. Das ist eine richtige Herausforderung, das ist ein Abenteuer. Ich habe mich dem auch schon häufiger stellen dürfen, / müssen, bis ich irgendwann auf die Idee gekommen bin, mal im Internet nachzugucken, ob vielleicht andere auch diese Erfahrung schon gemacht haben und wie die das gelöst haben. Und in der Tat, im Internet finden Sie zu jedem Modell von IKEA Dutzende, ja hunderte Erklärvideos halt, die einem beibringen, wie man es wirklich macht. Und da muss man dann immer nur so 30 Sekunden angucken, Stopp drücken, weitermachen. Da hat man dann ein Tutorial, so nennt man das ja heute, ein Tutorial, wie so Sachen funktionieren. Und das geht dann. Man kann wirklich gucken, wir haben dies gemacht und hinterher steht dann der Schrank da. Warum erzähle ich Ihnen das von meinem handwerklichen Unvermögen? Nun, der Text, den wir haben, ist letztlich auch nichts anderes als ein Tutorial, so ein Lehrstück, wo man genau gucken kann, wie es geht. Und wenn Jesus hier sagt, der Glaube dieser Frau, der ist groß, wenn er so ein Lob verteilt, wir haben eben gehört, die Jünger tadelt er, was ist denn los bei euch, ihr seid so ein ungläubiges Geschlecht. Also Jesus ist nicht so, dass er jedem so sagt, alles gut, alles super, so wie so eine Kindergärtnerin, die jedes Bild ihrer Kinder gut findet, was gemalt wird. Nein, der sagt schon knallhart, wenn es nicht in Ordnung ist. Aber wenn der sagt, das hier ist großer Glaube, da wollen wir mal schauen, was diesen Glauben ausmacht. was wir von dieser kanaanäischen Frau lernen können. So habe ich dann auch die Predigt überschrieben, ein Glaubenstutorial. Und ich habe 5 Punkte mitgebracht, die wir uns angucken wollen. Erstens möchte ich darüber sprechen, was es heißt, was nachgehender Glaube ist. Zweitens möchte ich von schreiendem Glauben sprechen. Drittens vom dranbleibenden Glauben. Viertens vom unterstützenden Glauben. Und fünftens vom siegreichen Glauben. Ein Glaubenstutorial. Das Erste, was diesen Glauben dieser kanaanäischen Frau groß macht, ist, dass es ein nachgehender Glaube ist. Vom nachgehenden Glauben. Hier heißt es im Vers 22, so ganz banal, aber ich wiederhole das ja immer wieder, in der Bibel gibt es keine banalen Sätze. Da heißt es, dass sie aus diesem Gebiet zu Jesus kam. Und sie, eine kanaanäische Frau, kam aus diesem Gebiet und schrie. Sie kommt. Die Bibel sagt jetzt nicht, wie sie von Jesus Kunde bekommen hat, wer ihr davon erzählt hat. Aber klar ist aus dem Zusammenhang, das können wir ableiten, sie hat von diesem Jesus gehört, dass der helfen kann. Jesus hat zuvor in der Gegend am See Genezareth eine Menge Wunder getan, Speisung der 5000, er hat vielen Kranken geholfen, davon hat sie gehört, jetzt ist Jesus weiter in den Norden gezogen und dann kommt sie zu Jesus. Sie hat etwas gehört und geht dem nach. Die sagt nicht, meine Güte, auch schon wieder so ein Wunderheiler, hab doch schon 20 Quacksalber ausprobiert, ist nicht, nein. Sie gibt diesem Jesus in Anführungszeichen eine Chance. Sie geht dem nach, was sie gehört hat. Der kann helfen. Bei dem ist Rettung. Und dann geht sie hin und setzt ihre Hoffnung auf diesen Jesus. Nachgehender Glaube. Man hat was gehört, man hat selber noch nicht verifiziert, aber man geht dem nach. Am Ende dieser Perikope, als ihre Tochter gesund ist, da kann sie das selber verkündigen, da kann sie dann selber im Umfeld erzählen, wer Jesus ist. Aber sie ist dem erstmal nachgegangen. Und das ist etwas, was zum Glauben dazugehört, das Nachgehen der Botschaft. Du kriegst was von Jesus erzählt, erstmalig, da kannst du entscheiden, glaube ich dem oder glaube ich dem nicht. Gehe ich dem nach und überprüfe das für mein Leben in der Schrift oder auch nicht? Nachgehender Glaube, das gibt es immer wieder in der Bibel. Also wir gehen jetzt ja so langsam auf Weihnachten zu. Wenn wir dann wieder die Geschichte hören von den Weisen aus dem Morgenland. Die sind im fernen Lande und haben Kunde von einem neuen König gehört. Und haben sich aufgemacht und sind dieser Kunde nachgegangen und finden schließlich Jesus im Stall liegend und beten ihn an und verehren ihn mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Nachgehender Glaube. Oder auch das Teil der Weihnachtsgeschichte, die Hirten, nicht so schlaue Männer wie die Weisen, sondern ganz einfache Leute, so damals unterste Schicht halt. Und die Engel erzählen ihnen, was da passiert ist, dass der Heiland kommt. Und dann heißt es da ganz interessant, lasst uns nun gehen nach Bethlehem, und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend, lassen ihre Schafe zurück, die gehen dem nach, die haben Kunde bekommen. Du hörst, der Heiland ist da, der retten kann, das meint ja Heiland, dieses Wort. Und die gehen dem nach. Und das ist das, was Gott von uns möchte, dass wir dem nachgehen, was er uns kundtut von ihm. Also nicht meine eigene Theologie und Idee, so steht es in der Bibel, Apostelgeschichte 17, als Paulus am Areopagus bei den schlauesten Männern der damaligen Welt. Da erklärte ihn, ich lese vor, Apostelgeschichte 17, 26, 27, Gott hat das Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dann kommt es, damit sie ihn suchen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Das ist der Schöpfungszweck, dass wir der Botschaft Gottes, dass es ihn gibt, dass er in seinem Sohn Mensch wurde, dass wir dem nachgehen, dass wir ihn suchen. Das ist es. Und das sollen wir tun. Ob wir noch ganz ferne stehen, gar noch nicht im Glauben stehen, oder ob wir schon im Glauben sind, schon 50 Jahre mit dem Heiland gehen. Wir sollen neu der Botschaft nachgehen, auch der Botschaft dieses Morgens, über den Glauben. Bitte denke nicht, du wüsstest schon alles. Und du brauchst das alles gar nicht mehr. Doch, geh dem nach. Ich habe heute wieder Hausaufgaben, wie jeden Sonntag, unter dem Predigtzettel geschrieben. Relativ kurze Texte diese Woche halt. Aber geht mal diesen Texten nach. lest die jeden Tag, vertieft das. Da werdet ihr merken, wie ihr Glaubensstärkung bekommt. Macht ihr es nicht und sagt, naja, statt hier den Bibeltext zu lesen, lieber mal, was weiß ich, wieder bei TikTok ein paar Videos gucken, hier scroll ich so 200 Dinge da in einer Stunde runter oder sowas, halt zu sagen, kriegst du keine Glaubensstärkung. Nachgehen. Übrigens, das ist auch Teil des wahren Christenstandes, dass ein Christen anderen Christen oder auch Nicht-Christen einlädt, der Botschaft nachzugehen. Wo geht das im Johannesevangelium los? Der Philippus, der Nathanael einlädt, komm und sieh es. Er sagt, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen halt, dieser Jesus. Komm und sieh es, geh dem nach. Ich habe es dir gerade erzählt, das ist der Heiland, prüf es nach. Auch etwas für uns nächste Woche, wenn wir im Glauben stehen, nicht nur, dass wir selber der Botschaft nachgehen, nochmal neu hingehen, andere einlädt, komm, geh dem nach, probier es aus, komm und sieh es halt. Ne? Dem Glauben nachgehen, das gehört zum Glauben dazu, zum großen Glauben. Man geht dem nach, was man gehört hat, man vertieft das, man überprüft das, stimmt nicht, weil Pastor Latzel das erzählt hat oder ein anderer Prediger von dieser Kanzel, stimmt nur, wenn ich dem nachgehe und es überprüfe an der Schrift. Aber das ist das, was zum Glauben gehört, nachgehender Glaube. Das ist der erste Punkt, den wir an dieser Frau aus Kanaan lernen können, dass sie nachgehenden Glauben hat. Ein zweites, was wir von ihr lernen können über den Glauben, dass sie schreienden Glauben hat, vom schreienden Glauben. So heißt es ja, sie, eine kanaanäische Frau, kam aus diesem Gebiet und schrie. Das sträubt sich ja bei uns allen, die so eine gute Kinderstube hatten, so eine Menge. Das Schreien macht man ja nicht, ne? Das gehört sich nicht. Also wenn wir miteinander sprechen und Umgang haben miteinander halt nicht, also dann immer einer vernünftigen Lautstärke, aber Schreien gehört sich nicht. Kriegt man schon im Kindergarten, in der Grundschule beigebracht, natürlich auch von den Eltern halt, Schreien gehört sich nicht. Das ist auch richtig für zwischenmenschlichen Umgang. Schreien Sie bitte nicht Ihren Ehepartner an, auch möglichst nicht Ihre Kinder. Und Ihre Kinder natürlich auch nicht die Eltern. Aber es gibt eine Beziehung, wo der Schrei wichtig ist. Wenn wir vor Gott stehen, da will er, dass wir schreien. Also nicht ihn anschreien im Sinne von, wir sind die großen Macker und wir geben die Befehle, sondern er möchte den Schrei unserer Hilflosigkeit. Dieses, was die Frau hier schreibt, Kyrie eleison, Herr, erbarm dich. Ich kann nicht mehr weiter, schreit die. Meine Tochter, die ist krank. Wir sind fix und fertig in der Familie. Alles hat nicht mehr geholfen. Du nur, Jesus, kannst. Erbarm dich meiner. Und das wissen wir, wenn man richtig hilflos ist, wenn nichts mehr geht im Leben, da fangen wir Menschen an zu schreien. Wenn du im Berg bist, irgendwie in so einer Seilschaft, bist abgerutscht, hängst irgendwo und drohst jetzt abzustürzen, da sagst du nicht so mit 80 Dezibel, wäre wohl jemand von euch, meinen Begleitern, so nett, mir zu helfen. Ihr schreit, hilf mir, und dann ist auch nur noch das wichtig, die Hilfe. Da holt er nicht gleichzeitig das Handy nochmal raus, gucken, wer hat denn per WhatsApp geschrieben oder sonst irgendwas, sondern du bist fokussiert auf das, was jetzt da ist. Und das ist das, worum es im Glauben geht, dass Gott das möchte, dass wir zu ihm schreien. Nochmal, es geht nicht, das versteht ihr, um die Lautstärke, sondern es geht das, was in unserem Herzen ist, dass wir sagen, er alleine, ich brauche seine Hilfe. Schreien zu Gott, das ist Gott wohlgefällig. Wir haben eben diese Geschichte gehört, in Markus 9, das war die erste Lesung, wo dem Kind nicht geholfen werden kann, dem mondsüchtigen Knaben von den Jüngern. So, und dann sagt Jesus, ja, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Und dann schnallt das der Vater und er sagt, ich habe nichts drauf, ich bin ganz schwacher Kandidat, aber du bist da. Und dann schreit er, so heißt es, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann geschieht das Wunder, schreien zum lebendigen Gott. Gibt die wunderbare Geschichte von dem Bartimäus, dem blinden Bettler vor Jericho, der hört, dass Jesus kommt. Er hat gehört vieles Gutes von ihm, da fängt er auch an zu schreien, dieser Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Und sagen die alle umrum, nicht ruhig sein, ne? Und dann steht so wunderbar drin und da schreit er noch viel lauter. Also das ist ja nicht umsonst, dass die Bibel das so deutlich sagt, dieses Schreien, dass wir das in uns haben. Und das ist jetzt nicht irgendwie auch wieder eine Idee von mir, dass ich das so rein interpretiere da in die Texte, so wie die Theologen das schon manchmal machen, sagen, ich will so meine eigene tolle Idee dann so ein bisschen verwursten und so ein paar Sachen dran kleinern. So steht es wörtlich in der Bibel. Joel 1, sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen, versammelt die Ältesten und alle Bewohner des Landes zum Hause des Herrn eures Gottes und dann kommt es und schreit zu dem Herrn. Also Gott gibt diesen Befehl, Israel ist alles in Unordnung. Und er sagt, ihr müsst euch neu ausrichten Und ihr müsst komplett zu mir kommen, nicht mehr die Hilfe anderswo suchen, sondern schreit zu mir. Psalm 42, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele nach dir. Das Schreien, zu sagen, ja, so wie so ein Hirsch nach der Brunft, der richtig am Dursten ist, halt nicht mehr kann, halt so schreit dann auch der Mensch, der wirklich Gottes bedarf. Und das ist Gott wohlgefällig. Also was Gott nicht mag, dass wir einen Glauben haben, so nach dem Motto, ja, eigentlich komme ich ja ganz gut selber zurecht. Mit meinem Intellekt, mit meiner Gesundheit, mit meiner tollen Ehefrau, mit meinem Geld, mit allem, was ich managen kann. Ja, und so ein bisschen brauche ich den lieben Gott auch noch, dass so das Netz so als dritte Ebene von ihm drunter gespannt wird. Und dann nehmen wir ihn auch noch mit. Ich überziehe jetzt bewusst, damit ihr versteht, was ich meine. Das genau aber will Gott nicht. Der will unser Schreien. Und er ist gerade denen nahe, die wirklich im Glauben all in ihn gehen. Nichts anderes mehr, nur noch ihn. Wie diese Frau, die weiß, da ist nichts anderes mehr. Jesus, Jesus, Jesus und nochmals Jesus halt. Und das gehört eben auch zum großartigen Glauben dazu. Dieser Schrei. Nochmal, nicht die Lautstärke ist hier gemeint, sondern die Ganzheitlichkeit. Dass ich sage, mit jeder Faser meines Körpers weiß ich, ich brauche diesen Gott. Du allein kannst. Du bist wichtig. Das ist das, was Gott auch sagt, du sollst mich lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft halt. So auch eben das ganze Wesen im ganzen Schrei. Der zweite Punkt, den wir lernen können, dass es schreiender Glaube ist, die diese kanaanäische Frau hat. Ein drittes, was wir von ihrem Glauben lernen können, von diesem großen Glauben, wie Jesus ihn da plakatiert, es ist dranbleibender Glauben. Dranbleibender Glaube. Das ist ja unfassbar interessant, diese Verse, die hier berichten, wie Jesus mit dieser Frau umgeht. Jetzt kommt die und schreit, macht ja alles richtig. Und was macht Jesus? Da steht hier, er antwortet ihr kein Wort. Kein Wort. Der ignoriert die völlig. Jesus, nicht die düsigen Jünger. Die sind es jetzt, die kommen. Dann heißt es, da traten die Jünger zu ihm und sprachen, lass sie doch gehen. Können wir sagen, Jesus hat es vielleicht überhört, hat er nicht überhört, ne? Aber er hat sich überhaupt nicht um sie gekümmert. Und dann sagt Jesus, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Für die nicht. Die gehört nicht dazu. Das hört sie und dann sagt sie, fällt sie vor ihm und fällt vor ihm nieder und erneuert das nochmal. Herr, hilf mir. Obwohl sie jetzt einmal nicht gehört worden ist, dann richtig die Schafe Abfuhr bekommen hat nochmal. Da fällt sie vor ihm nieder, die bleibt an Jesus dran, sagt jetzt nicht, ja, da war doch alles falsch, was die mir von diesem Jesus erzählt haben, halt, ne? Jetzt gehe ich wieder nach Hause, der ist noch viel schlimmer als all die anderen Quacksalber, der hört nicht mal, der sagt sogar noch sowas Verletzendes, für die bin ich gar nicht zuständig für diese Alte. Nein, sie fällt vor ihm nieder und wiederholt das nochmal, Herr, hilf mir, nochmal, dieses Herr, hilf mir, Kyrie eleison. Und dann kommt es knüppeldicke. Und dann sagt Jesus, es ist nicht recht, dass man das Brot den Kindern nimmt und wirft es vor die Hunde. Richtig abwertend beleidigend. Also nochmal, das ist ein Jesus, den wir so eigentlich gar nicht kennen. Und da antwortet sie und sagt, ja, aber allein die Brosamen, die von den Kindern runterfallen, die Hunde fressen es auf, die bringt sich in dieses Bild Jesu mit hinein. Die bleibt an dem dran. Egal, was sie vermeintlich an Enttäuschungen mit dem Herrn erlebt, die bleibt dran. Die bleibt einfach dran, diese Frau. Und lässt sich nicht von der ersten Fehlinterpretation beziehungsweise auch dem direkten Erlebten dann abschrecken, sondern die bleibt dran, die krallt sich so richtig rein. Also wir haben als Jäger so Hunde bei der Jagd. Und es gibt so Hunde, wenn man die hat, so die Machiavellas und sowas halt nicht, die sind nicht so tapfer gegenüber Schweine und sowas halt. Die gehen dann schon mal weg, haben Angst, die bleiben nicht dran. Aber wenn man einen Yachtterrier hat, das sind Verrückte, wenn die sowas sehen, die beißen rein, die kennen gar nichts, dann kann man auch einen Hinterlauf ab, die sind total verrückt, die verbeißen sich in so ein Schwein, die bleiben immer dran. Und genauso ist diese Frau mit Jesus. Die lässt überhaupt nicht los vom Herrn. Und das ist das, was großer Glaube ist. Trotz aller Abfuhr, trotz aller Dinge, wo man sagt, meine Güte, das hätte er uns nicht gesagt, so nach dem Motto. Da wären wir aber sofort gegangen. Oder stellen wir uns mal vor, die Geschichte läuft draußen vor der Tür. Ich stehe da mit unseren drei Bauherren. Da kommt jemand und sagt, guten Tag, Pastor Latzel, ich brauche Ihre Hilfe, ich brauche unbedingt ein Gespräch. Ich sage kein Wort. Dann sagen die Bauherren, also Olli, pass mal auf, also kümmere dich doch mal. Ich sage, ich bin doch nicht zuständig, nicht unser Mitglied unserer Gemeinde halt. Ne? Also da bin ich gar nicht für dich. Ich meine nur für die Leute, die hier dann, was weiß ich, auch Kirchensteuer und bla und hin und her. Ne? So, und die dann sich hinschmeißen würde von mich. Bitte unbedingt, Sie müssen mir helfen halt. Ne? Also die ist auch nicht von hier. Ne? Also die ist jetzt keine Bio-Deutsche halt. Ne? Also mit der überhaupt nicht. Ja? Da wissen wir, was los gewesen wäre in der nächsten Kirchenvorstandssitzung. Ne? Dann würden die Jungs auch sagen halt, also Olli, bei aller Liebe und Wertschätzung, aber hier hast du es überrissen. Aber das ist genau passiert hier. So sagt das die Geschichte halt nicht. Das ist die Bibel. Aber das macht ja Jesus, um was deutlich zu machen. Der weiß schon, wem er das zumutet. Und diese Frau bleibt dran. Nochmal, die verbeißt sich in Jesus. Die hört nicht auf. Und weil sie das tut, dann, da kommen wir dann gleich zu, erlebt sie die Verherrlichung. Sie bleibt dran. Dranbleibender Glaube. Übrigens, das ist auch etwas, was Männer und Frauen der Bibel ausmacht. Die großen Gottesmänner. Dranbleiben. Elia haben wir vor einigen Wochen in der Bibelstunde besprochen, wie der am Karmel betet. Erst hat er die Baalspriester ausgerottet und jetzt soll er den Regen kommen lassen. Gott sagt das. Ja, und dann geht er hin und betet. Dann sagt man doch, ja, so ein Mann wie Elia. Einmal beten, zack. Da sagt er zu seinem Knecht, wie sieht's aus? Kommt da irgendwie nichts, sagt der strahlend blauer Himmel, nichts. Und dann geht er wieder hin. Da wird gesagt, 7-mal muss Elia beten, 7-mal muss der ansetzen, so ein vollmächtiger Mann. Und dann sagt der Diener, ganz hinten ist so groß wie ein Stecknadelkopf, die schwarze Wolke, da weiß er, okay, jetzt geht's los. Aber das mutet ihm Gott zu. Nicht beim ersten Gebet, nicht so, wie er sich das vielleicht gewünscht hätte, sondern muss richtig in den Gebetskampf treten, er, der vollmächtige Elia. Und er bekommt aber Gnade, weil er dran geblieben ist. Und das ist vielleicht die Botschaft für einen von euch oder einen von euch heute Morgen halt, dass du dranbleiben sollst. Bei all den Gebeten, die du schon so lange sprichst, bei all dem, wo du frustriert bist, allen anderen geht es so gut, da läuft es im Glauben so Zucker, aber bei mir doch nicht. Das ist die Botschaft, bleib dran, bleib dran. Psalm 73, das ist ein Asafs Psalm und da gibt es 22 Verse, die ersten 22 Verse reflektiert dieser Psalmist, wie schlecht es ihm geht. Und wie gut es den Gottlosen geht. Katastrophaler Zustand halt. Die Gottlosen sind glücklich, die werden reich und mir geht es richtig schlecht. Aber dann kommt im Vers 23, 24 so die Wendung, ganz fantastisches Wort. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich dich nur habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Und ich möchte euch dieses Vers, diese drei Verse, Psalm 73, 23 bis 25, nochmal zusprechen für die, die momentan vielleicht in so einer vermeintlichen Enttäuschungssituation vor Jesus sind, in so einer vermeintlichen Verzweiflungssituation. Bleibt dran, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, da zweifelt nicht dran, der Heiland hält euch, du leitest mich nach deinem Rat und dann kommt es, du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Das werdet ihr erleben, wenn ihr dran bleibt. Dann werdet ihr siegreichen Glauben haben wie diese Frau. Aber dazu müsst ihr dranbleiben. Das ist so wichtig. Und wie bleibt man an Jesus dran? Mit den drei Bs. Beten, Bibel, Buße. Da drinbleiben. Nicht aufhören zu sagen, oh, ich bin enttäuscht, läuft nicht im Glauben, höre ich auf Bibel zu lesen, ich bete nicht mehr. Dann hat der Teufel gewonnen. Der wird als, nein, bleibt da drin. Bleibt dran an Jesus Christus. So ist das wichtig. Weil dann werdet ihr verherrlicht werden. Das ist das Dritte, was wir lernen können. Dranbleibender Glaube von diesem großen Glauben. Ein Viertes. Vom unterstützenden Glauben. Da ist es hier, da traten seine Jünger zu ihm und baten ihn und sprachen, lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Auch das wieder kein Zufall, auch das hat tiefe theologische Bedeutung. Ja, diese Frau kommt erstmal und schreit, aber das sind Männer des Glaubens, die sie unterstützen. In dem Fall die Jünger, die machen ja normalerweise fast immer alles falsch, aber in dem Moment machen sie etwas richtig. Sie unterstützen diesen Gebetsruf. Jetzt weiß ich nicht, wie viel das ausgemacht hat in dem, was dann Jesus dann zu dem geführt hat, was sie gewesen ist. Aber das war Teil dieses Glaubens. Diese kanaanäische Frau hatte Glaubensunterstützer vorm Herrn. Männer, die sich ihren Gebetsruf zu eigen gemacht haben, der dann auch in Erfüllung geht. Die mit zu Jesus gerufen haben. Unterstützter Glaube. Und das ist etwas so Wichtiges, dass wir, die wir im Glauben stehen, Brüder und Schwestern brauchen, die uns unterstützen. Deshalb haben wir Gemeinde. Alleine kannst du Glauben nicht leben. Das funktioniert nicht. Das ist wie wenn du sagst, ich habe ein großes Lagerfeuer, nimm so ein Holzscheit, nimm es raus, legst daneben. Das Lagerfeuer brennt weiter, das Holzscheit wird weniger, weniger, weniger. Das wissen wir. Du brauchst Leute, die dich unterstützen. Ich habe die zweite Lesung gehabt, Markus 2. Da habe ich schon darauf hingewiesen, bevor ich es gelesen habe, in der Anmoderation halt. Wie Viere einen schleppen. Und dann sagt Jesus nochmal dieses wirklich auch zu diskutierende Wort, nicht als er ihren Glauben sieht, spricht er zu dem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Weil vier Mann Glauben haben, weil sie sich einsetzen für einen, passiert etwas im Reich Gottes an diesem Menschen. Unterstützter Glaube. Das ist etwas Wunderbares, zu wissen halt, wir sind nicht allein, das sind Leute, die uns unterstützen. Und ich so manchmal denke an mein Leben, entschuldige, wenn ich da heute von mir spreche halt, wow, wie viele Leute haben mich unterstützt, als ich überhaupt nicht geglaubt habe. Ich habe neulich mit einem jungen Bruder gesprochen über meine Säuglingstaufe. Habe ich nochmal erklären dürfen, wie das gewesen ist. Ich kenne den Pastor nicht, der mich getauft hat, damals mit einem Monat. Aber ich weiß, dass es ein gläubiger, ganz strenger Bruder war. Und ich weiß auch um die Brüder, die bei dem waren. Und ich weiß, bevor der Gottesdienst war, haben die gebetet, so wie ich das auch immer mache. Und die haben auch vor meiner Taufe gebetet. Und ich weiß nicht, wie viel der für mich gebetet hat, aber ich werde eines Tages in der Ewigkeit erfahren, was diese Gebete dieses Mannes und dieser Brüder an diesem Morgen, als am 10. Dezember 67 getauft wurde, was die gemacht haben in meinem Leben. Und jetzt will ich gar nicht weitergehen erzählen, was Dinge sind, wenn Menschen die Hände falten und beten. Ich könnte heute Morgen hier nicht stehen und die Predigt halten, wenn es jetzt allein auf meinen brillanten, jetzt sage ich bewusst in Anführungszeichen, theologischen Verstand ankäme. Da könnte ich hier nichts reißen. Wenn ich Brüder und Schwestern die Hände falten würden und gesagt hätten, bitte schenkt dem Pfarrer Latzel heute Morgen Gnade, unterstützter Glaube, ich würde hier nichts machen können, glaubt es mir bitte. Und das gilt nicht nur für mein Leben, das gilt auch für euch. Ihr wärt nicht im Glauben, wenn nicht eure Eltern, die Großeltern, die Paten, wer auch immer gebetet hätte. Wenn andere da gewesen wären, euch von Jesus erzählt hätten, wenn sie euch gebracht hätten, auch Leute heute, die für euch da sind, die Hände für euch falten, das brauchen wir. Wie diese kananäische Frau hier. Unterstützter Glaube. Andere glauben mit mir. Aber das Wunderbare bei dieser Frau ist ja nicht nur, dass sie Unterstützung erfährt. Nein, sie unterstützt auch jemand anders, in dem Fall ihre Tochter. Das Ganze dreht sich ja hier in der Metaebene um das Problem ihrer Tochter. Und sie ist für jemand anderen da. Und ihr Glaube an Jesus, auch hier wieder in der Geschichte, führte dazu, dass das Kind, dass die Tochter gesund wird. Unterstützter Glaube. Das ist so wichtig, dass wir uns unterstützen. Vielleicht ist das ja nochmal die Botschaft aus diesem Gottesdienst, dass du nochmal neu gucken darfst, wo darf ich denn unterstützen? Mir geht's richtig gut. Ich stehe richtig satt im Glauben an Jesus. Alles okay, super. Wenn das so ist, dann bitte guck, wo du andere unterstützen kannst, wo du das Schwache stärken kannst. Das ist so wichtig. So fantastische Geschichten, wenn man denkt in Apostelgeschichte 7, als der Stephanus gesteinigt wird. Und im Tod stehen, fleht er zum Herrn, rechne ihnen ihre Sünden nicht an. Und einer ist dabei. Einer, der hat unwahrscheinlich gefallen. Sadistische Züge. Saulus. Und Stephanus betet, rechne ihm die Sünden nicht an. Ich kann es nicht beweisen. Jetzt werde ich eines Tages eine Ewigkeit erleben, weil mich das interessiert. Aber wie viel Einfluss hatte das Gebet von Stephanus beim Herrn für die Bekehrung des Saulus? Gott hätte andere Menschen auswählen können, aber das ist einer, der da schon für ihn betet, obwohl er ihn umbringt, unterstützter Glauben. Dieser Saulus wurde im Gebet unterstützt von dem, der ihn mit umbringt. Apostelgeschichte 12, Petrus ist im Knast, da ist die Gemeinde und betet ohne Unterlass. Der liegt da einfach nur düsig, ist am Pennen im Gefängnis, muss im Tode rechnen, ja, und dann schickt Gott die Engel. Warum? Weil die Gemeinde betet, unterstützter Glauben. Nochmal, wir brauchen Unterstützung im Glauben. Und es ist wichtig, dass ihr auch Brüder und Schwestern sagt, Mensch, ich habe eine Glaubensschwäche, ich habe hier eine Not, ich muss operiert werden. Bitte betet für mich, dass man das weitergibt. Aber bitte schaut auch immer wieder, wo ihr unterstützen könnt. Wo ihr wie in diesem Fall die Jünger zu Jesus tritt und sagt, hey, bitte doch, tu es dir doch Gutes. Unterstützter Glaube halt. Und es ist auch gut, dass wir als Gemeinde nicht nur gucken, das ist ja auch unsere Absicht immer wieder, dass wir selber Spaß an uns selber haben. Ich sage das jetzt mal nicht, um uns zu loben, aber jede zweite Kollekte, die wir einsammeln, geben wir immer nach draußen. Wo wir auch sagen, von dem, was wir Materialiter haben, für uns ja, aber das andere muss immer nach draußen. Das ist das Christliche, dass wir auch gucken, mit Taten, was können wir tun. Wir engagieren uns ja bei der HMK, da sind wir dabei, dass wir sagen, ja, uns geht's gut, Aber es gibt weltweit so viele Christen, die sind in der Verfolgung. Was können wir für die tun? Und wenn du nichts anderes hast, wo du sagst, ich kann keinen anderen nächste Woche unterstützen, dann bete für die verfolgte Gemeinde. Nimmst du nächste Woche jeden Tag 10 Minuten, betest du für Christen, die im Gefängnis sitzen, um Jesu Christi willen, dass die gestärkt werden. Ihr glaubt nicht, was das für eine Not, für eine Drangsal ist halt. Und wie dankbar, wenn du mit Christen in der Verfolgung sprichst. Die bedanken sich nicht als erstes dafür, dass wir, was weiß ich, ein paar hundert Euro rübergeschickt haben oder sonst was. Sie sagen immer, danke für eure Gebet. Danke, dass ihr uns nicht vergessen habt. Danke, dass wir wissen konnten, in diesen dunklen Stunden halt, da waren Leute sonst, die haben die Hände für uns gefaltet halt. Unterstützter Glaube. Das dürfen wir lernen einfach. Das gehört mit dazu. Wir unterstützen andere, aber wir dürfen es auch erleben, dass wir unterstützt werden. Und dann fünftes und letztes, vom siegreichen Glauben. So haben wir angefangen, diesen Gottesdienst heute mit dem Wochenspruch halt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und das tut richtiger, wahrer Glaube. Er ist siegreich. Und so auch dieser Glaube dieser Frau, dieser große Glaube. Und das sind vier Siege, die ich hier ausmache, die diese Frau erlebt und einfährt. Der erste Sieg ist vermeintlich ganz banal. Und wir müssen nochmal sagen, nach Enttäuschung, die Jesus ihr zugemutet hat, alles, sie ist dran geblieben halt, sie hat vertraut, sie hat Unterstützung erfahren und dann erlebt sie Sieg. Der erste Sieg ist, ihre Tochter ist gesund geworden. So heißt es hier. Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zur selben Stunde. Alles, worum es ihr gegangen ist, Erfüllung. Wie viele Jahre, wie viele Monate hat sie gelitten mit ihrer Tochter? Und jetzt hat sie Jesus gefunden, der tut ein Wunder in ihrem Leben halt. Sieg durch Jesus. Was wird diese Frau zukünftig erzählt haben von Jesus? Wird die erzählt haben, naja, ich musste schon dreimal ansetzen oder sagen, oh, was der Heiland getan hat. Wie großartig, wie fantastisch. Sieg, also das ist der erste Sieg. Die Tochter ist wieder gesund. Herrlichkeit. Vielleicht hat sie sich an das Prophetenwort erinnert. Jesaja 54, da heißt es, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, deiner Erlöser. Das ist das, was wir im Leben haben. Ewige Erlösung, ewiges Erbarmen durch Gott, wenn wir den Glauben haben. Aber wie gesagt, das ist nur das Erste. Das ist das Wichtigste für die Frau in diesem Moment gewesen. Ja? Aber das ist noch das Geringste. Der zweite Sieg, den sie einfährt, das ist der Hammer. Nämlich das ist die Wertschätzung des Allmächtigen. Jesus sagt zu ihr, dein Glaube ist groß. Also, mir könntest du alles geben dieser Welt, allen Reichtum dieser Welt, das längste Leben dieser Welt, egal was. Wenn du sagen kannst, Olli, eines Tages würde Gott zu dir sagen, dein Glaube ist groß gewesen. Sag ich, nimm den ganzen Plunder dieser Welt. Für dieses Lob würde ich alles tun, alles. Wenn der Herr das sagen würde, dein Glaube ist groß, was für ein Adel. Mehr geht nicht, dass der Herr dir das sagt. Nicht, du hast eine schöne Nase, du hast viel Geld und läufst die 100 Meter in 10 Sekunden, du hast sonst was für Namen. Geschenkt, dein Glaube ist groß. Maximale Wertschätzung, maximales Prädikat. Irrsinn, das ist ein Sieg, dass jemand das zu dir sagt, dein Glaube ist groß. Aber das ist noch nicht alles, das geht noch weiter mit dem Sieg. Der dritte Sieg, sie ist in der Bibel. Wir wissen ja von Jesus, dass er viele, viele Dinge getan hat. Wir wissen, dass er vieles mehr gemacht hat, als die Evangelien berichten. Dann noch viel mehr Leute aufgerichtet, mit vielen Leuten gesprochen hat. Aber Gott in seiner Vorherbestimmung hat nur weniges davon ausgewählt, um es in der Bibel, in seinem heiligen Wort zu dokumentieren. Und diese Frau kommt in die Bibel hinein. Nochmal das Evangelium für diesen Sonntag. Weltweit. In hunderttausenden Gemeinden wird das Evangelium gelesen von dieser Frau. Das muss ich mir vorstellen. Die ist 2000 Jahre tot. Und heute wird von ihr berichtet. Und zwar in der Bibel. Nicht irgendwie ein Fußballstar oder irgendwie einer, der eine römische Schlacht gewonnen hat. In der Bibel drin. Was ist denn das für ein Sieg? Wahnsinn. Und dann kommt der letzte Sieg, das Finale. Wenn sie großen Glauben hat, ist sie in der Ewigkeit. Da hat sie ewiges Leben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Jesus sagt, ihr Glaube ist groß, also hat sie die Welt überwunden, ist sie bei Jesus. die sitzt jetzt im himmlischen Jerusalem, weiß um all das, was passiert ist, all die Gnade, die ihr widerfahren ist, dass sie in der Bibel sein durfte, dass so viele Millionen Menschen sie kennen halt nicht. Diese kleine Frau, die nur eins gemacht hat, an Jesus geglaubt. Das ist der Sieg, den die einfährt. Die hat es geschafft. Siegreicher Glaube, weil sie sich geklammert hat an den lebendigen Gott. Und das ist einfach ein fantastisches Gefühl, wenn man das geschafft hat. Wenn man durch die Gnade Gottes im Glauben die Welt überwinden durfte und dann eines Tages im himmlischen Jerusalem sein darf. Ich habe diese Predigt begonnen mit dem Hinweis, dass wenn ich so einen IKEA-Schrank aufbaue, ich gerne dann ins Internet gucke, bei YouTube mir dann Anleihen suche, damit das alles funktioniert. Und wisst ihr, wie das ist, wenn ich dann fertig bin und das Biest fertig da steht, die Schranktüren funktionieren, da bist du auch glücklich geschafft. Klitzekleiner Sieg hier in dieser Welt. Vielmehr ist es aber für mich wunderbar zu wissen, dass ich den großen Sieg haben darf. Nicht, weil ich stark und mächtig wäre, ganz im Gegenteil. Trotz meiner Sündhaftigkeit, trotz meiner Schwäche habe ich Sieg, weil ich Jesus habe. Weil ich Jesus habe, den lebendigen Gott. Und das wünsche ich euch allen auch, dass ihr teilhaftig seid dieses Sieges und dieses wunderbare Gefühl habt, super, wir haben es geschafft, weil er auf Golgatha überwunden hat, wir an ihn glauben dürfen und uns dadurch Sieg schenkt. Ein Glaubenstutorial vom nachgehenden Glauben, vom schreienden Glauben, vom dranbleibenden Glauben, vom unterstützenden Glauben und vom siegreichen Glauben. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben segnen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.